Mein Name ist Mario Neumann. Ich laufe für diesen Bremen 2 Podcast mit einem Schild durch die Gegend, auf dem steht die Frage: Eine Stunde reden? Und dann treffe ich Freiwillige, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, sich verabreden und mit mir ins Studio setzen. Ich kenne die Menschen nicht, ich recherchiere nicht zu ihrem Namen im Internet, sondern wir reden einfach und gucken, wohin die Reise geht. Bei Rainer Weber, für mich aufgrund seines Akzents irgendwie auch in meine Vergangenheit, zu der Stationen in Tübingen und Stuttgart gehören.
Also ich meine, Schwäbisch gilt ja wahrscheinlich nach Sächsisch so als der unbeliebteste Dialekt in Deutschland. Von daher weiß ich nicht, ob das so eine Grundgemütlichkeit ausstrahlt. Aber ja, gut. Also dieser schwäbische Akzent kommt nämlich auch. Ich kam dann nach Bremen, um mein Abi nachzumachen. Und meine Klasse machte sich einen ziemlichen Spaß draus, mich mit meinem Schwäbisch zu hänseln, was bei mir dann zu so einer Art Fundamentalopposition führte. Und ich sprach dann noch viel stärker Schwäbisch. Also ich verfiel eigentlich erstmal so richtig in diesen Dialekt. Und seitdem geht der, naja, nicht mehr so richtig weg.
Rainer Weber ist Künstler, Bildhauer von Beruf, hat aber auch in jungen Jahren schon gezeichnet. Bei einer von 2 Aufnahmeprüfungen an der Kunsthochschule hat er dem Prüfer folgendes plastisches Objekt präsentiert.
Es war so ein Flansch aus Stahlguss, total verrostet, und es sah eben aus wie ein erigierter Penis irgendwie, war aber ein technisches Bauteil. Mhm. Und dann nahm er dieses Ding irgendwie so halb angewidert bei dem Gespräch in die Hand und fragte mich, ja, und was denn jetzt das hier wäre? Und dann sage ich, ja, habe ich auf dem Schrott gefunden. Dann sagte er, und dann haben sie es zur Kunst erklärt. Und dann sagte ich halt, nee, eigentlich nicht, aber ich habe mir Gedanken gemacht, das ist ja ein technisches Bauteil, und aber alle sehen auch, was das ist.
Was die Kunst von Rainer Weber mit Fußball, Graffiti und einem Reiterdenkmal zu tun hat, wie er seinen gelben Campingbus ausgebaut hat und an wen er aktuell sein Herz verliert, das erzählt er alles jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Rainer Weber.
Hallo.
Wir haben uns gestern getroffen, da hast du noch vor einem Baugerüst gesessen, mitten in der Bremer Innenstadt, zwischen Marktplatz und Domshof. Da ist eine Statue, eine Reiterstatue zwischen Dom und Rathaus. Und du hast davor ein Baugerüst aufbauen lassen.
Ja, genau. Das war ein Kunstprojekt von mir irgendwie. Also ich habe das für die Kulturwerkstatt Westend gemacht. Es ging darum, eben auf Augenhöhe mit Bismarck zu sein.
Der sitzt da auf dem Pferd, ne?
Genau, das ist ein Reiterstandbild von Otto von Bismarck. Der sitzt da auf dem Pferd, der sitzt sozusagen erst auf dem Sockel, der 9 Meter hoch ist. Dann kommt nochmal so 2 Meter Pferd und dann kommt Otto von Bismarck. Und die Idee dahinter war eigentlich, diesen Höhenunterschied mal wegzunehmen und dann mal zu gucken, wie sich das denn so anfühlt. Und parallel dazu gab es aber natürlich auch Informationen. Also es gab einen Audioguide in Deutsch und in Englisch über die Rolle Otto von Bismarcks in der deutschen Kolonialpolitik.
So knapp 6,5 Minuten.
Genau. Und mit einem besonderen Augenmerk einfach auf dem Bismarck-Archipel. Das ist eine Inselgruppe nördlich von Papua-Neuguinea im Westpazifik, die bis heute Bismarck-Archipel heißt und die eigentlich auch für mich der Ausgangspunkt oder das ausschlaggebende Ding für diese Kunstinstallation war. Also es geht eigentlich auf eine Ausstellung im Hafenmuseum, die noch bis übermorgen, also wahrscheinlich nachdem dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber von jetzt an bis übermorgen, bis Freitag, im Hafenmuseum stattfindet Points of View. Da stellt eine Künstlerin aus dem Bismarck-Archipel mit einem Wissenschaftler aus Bremerhaven zusammen aus. Und mir ging es einfach so, dass ich fand es so verwunderlich, dass dieses Archipel jetzt noch Bismarck-Archipel heißt, und brachte das eben in Verbindung mit diesem riesigen Bismarck, der bei uns da so auf dem Marktplatz steht. Das war eigentlich die Intention hinter dieser Aktion.
Für uns war sofort klar, dass wir du sagen. Wir sind uns zum ersten Mal, glaube ich, vor 15 Jahren etwa über den Weg gelaufen, als wir im gleichen Stadtteil gelebt haben, in Bremen, Walle nämlich. Und aber ich habe dann überlegt, weiß ich jetzt schon zu viel über Rainer Weber oder ist es wenig genug? Weil wir haben ja die Grundregel, dass ich die Leute eben, die ich zufällig treffe, nicht kenne, den Namen nicht google. Und ich weiß eigentlich nur über dich, dass du einen gelben Campingbus, glaube ich, fährst, mit deiner Partnerin zusammen. So wie ich das weiß, du hast dich in der Bürgerinitiative damals engagiert und du bist Künstler. Und ja, du hast diesen charmanten, wie ich finde, Akzent, diesen Süddeutschen, den hattest du auch vor 15 Jahren schon. Ja. Und und da hört es eigentlich auf. Und das war dann für mich wenig genug, dass ich sagen kann, ich kenne Rainer Weber nicht näher und kann mit dem guten Gewissens hier eine Stunde Redenfolge machen. Und du hast auch einfach da offen gesessen und geguckt. Und was war dein erster Gedanke, als du dieses eine Stunde Redenschild gesehen hast?
Mein erster Gedanke war, ach, gestern war Butten und Binnen hier und jetzt kommt wieder Radio Bremen vorbei.
Ja, hast du das Bremen 2-Logo gleich gesehen?
Oder, ja, genau. Ja.
Und ein Kameramensch war ja auch noch dabei, weil wir so ein kleines Filmchen machen für Facebook und für butenundbinnen.de.
Genau, aber mir ging es auch tatsächlich ein bisschen so, dass ich, also sagen wir mal, wenn man, ich habe eben bei dieser Aktion, ich war da nicht ständig vor Ort, da musste jemand Aufsicht machen. Ich habe aber nur die ersten zwei und die letzten zwei Tage Aufsicht gemacht. Was, also die ersten zwei, um zu gucken, wie es denn überhaupt so läuft. Und die letzten zwei, weil ich wissen wollte, wie sich das denn so verändert. Und beim dort Sitzen spricht man natürlich eben viel mit Leuten, die da irgendwie dann kommen und aufs Gerüst wollen und muss ihnen die Sicherheitssachen irgendwie erklären und so weiter. Von daher ist man eh eigentlich relativ offen für Menschen, die vorbeikommen. Und zum anderen, also was mich total überraschte, ich, genau wie du es schon sagtest, ich lebe in Walle irgendwie. Also die Innenstadt ist eigentlich normalerweise mehr so ein Durchgangsort für mich. Und jetzt da aber mal länger zu verweilen, ich fand unseren Marktplatz wahnsinnig charmant. Ich glaube, ich muss da in Zukunft öfters mal hingehen. So, also ich fand es total schön, in diesem mittelalterlichen Ambiente zu sitzen, auch wenn ich das ein bisschen vielleicht sabotiert habe mit dem Baugerüst. Aber das sind wahnsinnig viele Menschen, die irgendwie auch einen sehr zufriedenen Eindruck machen. Also ich fand es richtig nett irgendwie. Sind auch total viele Leute, die Städtetourismus betreiben. Ja, am Anfang waren ganz viele Franzosen da, die, keine Ahnung, vielleicht vor der Olympiade geflohen sind oder so. Jetzt am Schluss waren ganz viele Italiener da. Also es ist irgendwie wirklich sehr nett, diese Innenstadt. Ich war erstaunt.
Ja. Ja. Ja, Bremen hat ja sowieso so ein sehr unterschiedliches Auftreten, je nachdem, in welchem Bereich von Bremen man sich gerade befindet. Hm. Ich habe das noch in keiner anderen Stadt so intensiv empfunden wie in Bremen, muss ich sagen. Aber Walle ist deine Heimat, deine Wahlheimat seit über 30 Jahren? Oder? Bremen zumindest.
Ja, ich habe zwischendrin mal kurz in der Neustadt gelebt. Irgendwie. Ja,
aber du bist schon lange dann aus dem Süddeutschen weg.
Ja, genau. Ich bin 91, bin ich nach Bremen gezogen. Meine damalige Freundin wollte Psychologie studieren und in Bremen gab es tatsächlich den letzten selbstverwalteten Psychologiestudiengang. Und dann, ich hatte irgendwie gerade so meine Ausbildung zu Ende, mein Zivildienst fertig und hatte mir so eine Art, auf dem zweiten Bildungsweg, so eine Art Realschulabschluss, also mittlere Reife damals, zurechtgelegt und rief dann bei der Bildungsbehörde in Bremen an und fragte, also in Baden-Württemberg würde das akzeptiert, ob sie das denn auch akzeptieren? Und die Frau von der Bildungsbehörde sagte, also was hier in Süddeutschland akzeptiert wird, akzeptieren wir schon lang. Und dann dachte ich, da gehe ich hin. Finde ich super.
Ja. Und was hattest du für eine Ausbildung?
Ich habe Maschinenschlosser gelernt.
In einer Dreherei oder in einer...
Nee, in so einem größeren Automobilbetrieb in Untertürkheim.
Ach, da wo die Motoren gebaut werden?
Ja.
Interessant.
Mhm.
Die dann hier in Bremen in die Fahrzeuge reinkommen, glaube ich zum Teil auch, oder?
Könnte sein,
weil hier laufen ja viele Fertige vom Band, mehr als in... Ja.
Als in Sindelfingen. Ja, also es war so ein bisschen, mir ging es tatsächlich auch bei der Ausbildung schon eher drum, irgendwie über den zweiten Bildungsweg irgendwie weiterzukommen.
Warum?
Ich glaube, ich war ein wahnsinnig unbegabter Maschinenschlosser. Also ich stand dann immer vor so riesigen Maschinen, die kaputt waren und sollte die reparieren und eigentlich, sagen wir mal, das Erste, was man machte, war zu gucken, ob man nicht einen Elektriker findet und zu hoffen, dass es ein elektrisches Problem ist. Aber genau.
Und du hattest vorher nur Hauptschule?
Genau, ich habe Hauptschule gemacht, ich habe ziemlich viel Zeit auf Schulen verbracht. Ich wäre ein wilder Punker und müsste irgendwie allen so ein bisschen oder alle Autoritäten ein Stück weit in Frage stellen. Und das funktioniert in so einem normalen schwäbischen Schulsystem nur so mittelgut.
Und in welchem Ort war das?
Das war 20 Kilometer nördlich von Stuttgart in Winnenden. Das kennen alle. Also ich bin tatsächlich auch von der Schule, auf der dann 20 Jahre später der Amoklauf war, mal geflogen.
Und von wie vielen Schulen bist du insgesamt geflogen? So von 3, 4 oder?
Ja, von 2.
Von 2, okay. Also noch irgendwie noch im Rahmen.
Naja, also ich fand es ganz schön. Also es ist einfach wahnsinnig stressig. Also wenn ich habe jetzt 2 Kinder, 2 Söhne, die gehen eigentlich mehr so völlig ungestreift durch dieses Schulsystem. Und da habe ich schon so das Gefühl, ach, irgendwie haben die es eigentlich besser. Also das kostet schon ganz schön viel Kraft und ist schon ganz schön anstrengend irgendwie.
Kannst du sagen oder magst du sagen, was trotzdem für dich damals der Anlass war, dass so anzugehen und eben diese Wut auch zu haben oder diese Motivation, da einfach erstmal dich querzustellen?
Ja, also es lag, glaube ich, schon auch sehr viel an mir irgendwie, aber es waren natürlich auch, die Verhältnisse waren schon auch noch ein Stück weit anders. Also es war schon sehr viel konservativer. Auch diese ganzen Bildungswege waren sehr viel weniger durchlässig als jetzt. Also es gab sehr viele Leute, die sagten, wenn du Hauptschule machst, hast du nie eine Chance zu studieren, was ich in meinem Fall dann als falsch herausstellte. Aber erstmal war das schon einfach eine sehr viel undurchlässigere und eigentlich auch hierarchischere Zeit so. Auch wenn mir das jetzt sehr viel, also diese bundesrepublikanischen 80er Jahre eigentlich, haben ja jetzt fast so was Niedliches, aber ich habe es damals, wenn ich so richtig zurückdenke, nicht nur als, also eigentlich gar nicht als niedlich, sondern eigentlich als ziemlich brutal auch zum Teil erfahren.
Und du warst auf Krawall aus?
Ich war auch auf Krawall aus, klar.
Weil?
Keine Ahnung, Hormone vielleicht, also dieses Ausbrechen. Also für mich war auch relativ schnell klar, dass ich da weg muss irgendwie. So mit 14 dachte ich mir, hier wird es nichts mehr, ich muss woanders hin. Das hat dann mit Bremen zum Glück ja auch ganz schön geklappt. So, genau, ich bin dann, also dieser schwäbische Akzent kommt nämlich auch. Ich kam dann nach Bremen, um mein Abi nachzumachen, war dann an der Fachabi nachzumachen, war an der Fachoberschule. Und meine Klasse machte sich einen ziemlichen Spaß draus, mich mit meinem Schwäbisch zu hänseln, was bei mir dann zu so einer Art Fundamentalopposition führte. Und ich sprach dann noch viel stärker Schwäbisch. Also ich verfiel eigentlich erstmal so richtig in diesen Dialekt. Und seitdem geht der, naja, nicht mehr so richtig weg. Wobei es natürlich schon auch sehr große Nuancen gibt. Also wenn ich in Süddeutschland bin, dann behaupten alle, ich würde Hochdeutsch sprechen.
So. Entschuldigung, dass ich lache.
Und ja. Es verändert sich auch ganz stark beim Telefonieren mit meiner Familie da unten. Oder im Prinzip fast, wenn ein Schwabe einen Raum betritt, dann wird die Sprache plötzlich anders. Also es passiert ja doch unbewusst, aber es passiert, ja.
Bevor ich dich gleich nochmal frage, wie das dann mit dem Elternhaus war, darfst du einmal kurz in die Schachtel mit den kleinen Fragen des Lebens gucken und dir drei Zettelchen auswählen. Du kannst die ruhig aus der Tiefe rauskrusteln. Mhm. Die sind in sie formuliert, du kannst die so vorlesen, du kannst sie nach du umformulieren. Aber toll ist, wenn du sie laut vorliest, direkt und gleich beantwortest.
Ich brauche erstmal eine Brille. Hast du Angst vor grauen Haaren? Nee, ich habe so viele, da habe ich keine Angst mehr von. Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist Ihr Symbol? Puh, schwierig. Ach, am ehesten Herz, würde ich sagen. Hättest du gern in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja, in welcher? Nee, eigentlich nicht. Also jetzt gerade nicht irgendwie. Ich glaube, früher war das so ein bisschen anders. Also früher hatte ich so das Gefühl, ich bin irgendwie immer 10 Jahre zu spät und früher war alles lustiger. Den Eindruck habe ich aber jetzt eigentlich nicht mehr so seit vielleicht auch 10 Jahren.
Ja.
Habe ich so das Gefühl, eigentlich bin ich ganz gut angekommen und habe hier eine ganze Menge Spaß. So.
Gut. Und du bist hauptberuflich Künstler? Bildender Künstler?
Genau, ich bin hauptberuflich Künstler, ich bin Bildhauer, wobei ich eben sehr unterschiedliche Dinge auch tue für so einen Bildhauer. Also ich mache auch Skulpturen, aber nicht vorrangig so. Also ich werde jetzt in nächster Zeit wieder eine Skulptur, eine Installation bauen, die dann Ende des Jahres in der Ausstellung zu sehen sein wird.
Woraus baust du die?
Die ist für eine Ausstellung, wo es heißt 35. Spieltag. Das ist so eine Kunstaktion, die im Zusammenhang mit dem BSV, also Fußball und Kunst, es gibt 17 Künstler, glaube ich, die jeweils zu einem Heimspiel vom BSV hier gingen und dazu dann Kunst machen. Und ich mache so eine kinetische Installation aus einer Waschmaschine, auf der man dann reiten kann. Die wird auf 4 riesigen Bällen stehen und so vor sich hin hoppeln.
Das klingt sehr wild.
Genau, also wenn man die dann in Schleudergang stellt, dann fängt die an ganz schnell zu hoppeln. Da wird dann, ich habe den Termin jetzt leider nicht im Kopf, die wird in der Ausstellung im Tabakquartier irgendwie im Herbst, Anfang Winter zu sehen sein.
Und wie bist du auf dieses Konstrukt gekommen? Was hat dich da inspiriert? Was war der Auslöser? Gab es diesen einen Moment bei dem Spiel, bei dem du warst?
Nee, in dem Fall gab es das nicht irgendwie. Also es gab tatsächlich einen Prozess des Nachdenkens. Also wie habe ich denn das Spiel empfunden? Wie war denn das? Das war so ein Hin und Her irgendwie. Da ging es irgendwie drunter und drüber. Und wie kann ich das denn irgendwie so ein bisschen bildlich darstellen? Wie kann ich das vielleicht auch erfahrbar machen, wenn man sich da draufsetzt und wird durchkoppelt irgendwie? Also so ein bisschen war dieses Spiel, das war ein sehr torreiches. Genau, und ist ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt, ich habe ja vorher schon erzählt, wie ich zu dieser Bismarck-Installation kam. Also ich mache eben dann neben dieser Arbeit, Skulpturen zu bauen, auch soziokulturelle Projekte. Und da ist ganz oft so, dass es tatsächlich so einen Anstoß gibt. Also ich hatte einmal ein Projekt, weiß gar nicht mehr, 2014 oder so war das. Da ging es darum, ich fuhr durch die Stadt mit dem Rad und sah eine Werbung von einer Firma, die bot an, also privaten Hausbesitzern, dass sie Graffitis entfernen würden und dafür ihre Plakatrahmen, wo sie dann Werbung reintun, anbringen. Und da fand ich, also man kann ja zu Graffiti stehen, wie man will irgendwie, aber es ist zumindest ein Versuch von Jugendlichen, den urbanen Raum um sie rum zu gestalten und also individuell zu gestalten. Und dann kommt da so eine Firma an und macht es einfach weg und nutzt es für kommerzielle Zwecke. Das fand ich ein Stück weit empörend eigentlich tatsächlich so. Und habe dann ein Projekt mit Jugendlichen gemacht, wo die Großskulpturen machten. Also wir haben verschiedene Workshops angeboten mit Materialien und haben diese Skulpturen dann halt in städtischen Raum gestellt auf so Sockeln, die im urbanen Raum normalerweise geduldet sind. Also diese Bau-Bigpacks, Autoanhänger, Fahrradanhänger. Also man darf diese Dinge ja eigentlich alle in städtischen Raum stellen und niemand sagt was. Aber wenn dann Skulpturen drauf sind, dann findet das Ordnungsamt bzw. das Amt für ASV.
Amt für Straßenverkehr, ja.
Straßenverkehr, genau. Das ist doch nicht mehr so lustig. Genau, und da hatten wir dann eben eine Ausstellung mit 26 Großskulpturen, die über Bremen verteilt waren. Und da gibt es dann so ein Auslöser. Bei Skulpturen ist das für mich schon eher, aber also um jetzt mal in der Kurve zu bleiben, schon eher ein Nachdenkensprozess. Was will ich denn da tun und wie kann ich das formal umsetzen?
Und hat der BSV gewonnen bei dem Spiel damals?
Ja.
Welche Liga ist das? Vierte?
Genau, das ist vierte Liga, Regionalliga Nord spielen die.
Bist du Fußballfan?
Ja.
Oder Sympathisant?
Nee, ich bin lustigerweise Fußball. Ich fand irgendwie, glaube ich, bis zu meinem 25. Lebensjahr Fußball total langweilig. Hab nie Fußball geguckt. Mein Vater war totaler Fußballfan. Hat sich immer völlig gewundert. Obwohl, nee, es war eher sogar bis zu meinem 35. Lebensjahr. Und dann fingen meine Kinder an, Fußball zu spielen. Und eigentlich ging es damit so ein bisschen los. Und seitdem gucke ich mir sehr viele Fußball. Also ich gucke mir Werder an und alle Spiele von meinen Kindern. Und jetzt in letzter Zeit auch öfters BSV, das finde ich sehr angenehm, also weil es ja doch noch ein Stück weit, also zumindest sehr große unkommerzielle Anteile hat und in diesem Stadion am Pansenberg aber trotzdem ja total was los ist und auch zum Teil eine total nette Stimmung, die ganz anders ist als in der Bundesliga. Also beim ersten Spiel, wo ich da war, wurde nach dem Spiel von der Tribüne skandiert, ohne Schiri wäre hier gar nichts los, ohne Schiri wären wir gar nicht hier. Das fand ich eigentlich eine sehr herzliche und nette Geste, die ich so bisher aus dem Fußball nicht kannte.
Mhm. Cool. Ja. Jetzt bist du wie alt?
Ich bin 54.
Und ist gut, oder?
Ja. Fühle mich ganz wohl. Ja. Also mein 30. Geburtstag war ein ziemlicher Schock. Da fand ich, boah, bin ich alt. Und seitdem geht's eigentlich.
Und die grauen Haare hast du dir so nach und nach angesammelt?
Genau, die kommen halt so, ja.
Jetzt hast du eben von dem Papa gesprochen, der Fußballfan war. Wie war das für deine Eltern, dass du so ein Revoluzzer warst, dass du so ein Aufmüpfiger warst? Mhm. War das auch wegen der Eltern oder haben die dich eher versucht zu unterstützen oder dich damit durchzubegleiten? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich von der Schule geflogen wäre, meine Eltern hätten sich nicht sehr gefreut, glaube ich.
Ja, das war so, meine Eltern hatten eine Bäckerei, eine kleine Bäckerei.
So richtig mit Handwerk.
Ja, genau, so eine ganz handwerkliche Bäckerei mit zwei Angestellten oder so. Meine Brüder haben da auch beide eine Ausbildung gemacht, die sind sehr viel älter als ich. Und meine Mutter starb, als ich 7 war. Die starb sehr früh. Und also mein Vater fühlte sich für Schule eigentlich nie zuständig. Also der fühlte sich eigentlich sowieso eher für seine Bäckerei halt zuständig. Und es führte dazu, dass ich eigentlich eher von meinen Brüdern großgezogen wurde. Ich wohnte dann auch immer mit meinen Brüdern und deren jeweiligen Freundinnen in einer anderen Wohnung als mein Vater, im gleichen Haus, aber eben in einer anderen Wohnung. Ich glaube, dass das schon relativ prägend war. Es war dann auch so, dass mein Vater irgendwann die Bäckerei übergeben hat und da eben meine Brüder wollten nicht Kleinunternehmer werden. Also die hatten beide Bäcker gelernt. Die fanden, also waren oder sind auch noch leidenschaftliche Bäcker beide. Die haben aber dann beschlossen, dass sie da draußen Kollektiv machen und haben ich glaube 1981, das Bäckereikollektiv Weber gründet und haben gleichzeitig dann auch auf Bio umgestellt. Lustigerweise ist das, glaube ich, der einzige Grund, warum es die Bäckerei heute noch gibt. Also alle, damals gab es, glaube ich, 15 kleine Bäckereien. Es gab den Bäckerkegelverein, da durfte ich als Kleiner manchmal mit. Und da waren halt alle Bäckermeister der Kleinstadt und es waren also mindestens 15. Die sind alle zu mittlerweile. Es gibt eigentlich noch eine große Kette und diese Bio-Bäckerei, die halt alle Bioläden des Landkreises beliefert und deshalb nach wie vor besteht. So. Genau, mein Vater fand es natürlich nicht so toll, dass es keinen Chef mehr gibt. Genau, aber ich bin dann halt auch trotzdem in diesem Laden eigentlich groß worden. Vielleicht war das auch irgendwie mit was Prägendes so. Und vielleicht auch natürlich ein Anlass, irgendwie Autoritäten nochmal mehr anzugreifen, wenn daheim alle sagen, das wäre eigentlich Quatsch, dass man einen Chef hat.
Ja, also war dein Zuhause auch eher so ein lebendiger Organismus, der, also du hattest nicht irgendwie Druck von daheim oder?
Nee, ich hatte relativ wenig, also die blauen Briefe, die ich immer kriegte, die hingen bei uns an der Pinnwand im Wohnzimmer und so. Also es war irgendwie, es gab also relativ wenig Druck und auch ein relativ großes Grundvertrauen, dass ich das schon schaffen werde.
Ach schön.
Ja, das glaube ich, gab es auf jeden Fall.
Und du hast es ja auch geschafft. Aber es war nicht so ganz leicht. Das habe ich vorhin schon verstanden, richtig. Und dass du sagst, ich habe es damals schwerer gemacht, als ich es vielleicht hätte haben müssen.
Naja gut, es ist jetzt, also da spreche ich irgendwie von der 6. bis zur 10. Klasse irgendwie. Ja. Ansonsten, ich glaube nicht, dass ich es besonders schwer hatte. Also würde ich jetzt nicht so einschätzen. Also ich habe schon auch einen Drang, mir das immer einigermaßen so zu machen, dass ich das nett finde.
Ja.
So. Also ich habe auch damals irgendwie, oder ich habe nach wie vor zu meinem einen Bruder zumindest ein sehr gutes Verhältnis. Also die sind beide dann irgendwann aus diesem Kollektiv ausgestiegen und haben ihre eigenen Bäckereien gemacht, weil sie gern, glaube ich, so ihre Form von Handwerk realisieren wollten. Genau, mein einer Bruder hatte eine Holzofenbäckerei auf der Schwäbischen Alb dann noch. Mit dem habe ich zusammen, der schreibt literarische Texte. Der hat dem letzten Buch veröffentlicht und fragte mich, ob ich die Illustrationen dafür machen wollen würde.
Und, wie heißt es?
Zopfbrot mit Blaulicht.
Zopfbrot mit Blaulicht.
Zopfbrot mit Blaulicht, genau. Meine Idee zu den Illustrationen war dann, weil ich fand es früher schon immer total, also so diese handwerklichen Bäcker, die fangen ja wirklich um 2 in der Nacht an. Und vor allem im Winter, es ist so wahnsinnig gemütlich, wenn da irgendwie, es ist dunkel und der Sternenhimmel und dann ist da ein Licht und irgendwie drin ist warm und es riecht lecker nach Brot und genau, und da hatte ich dann irgendwie, ich habe eine Nacht mit ihm in der Backstube verbracht und habe ihn halt zeichnet sozusagen beim Backen. Das waren dann hinterher die Illustrationen für das Buch. Von daher hatten wir dann oder haben wir dann spät auch noch irgendwie so eine Art Zusammenarbeit hingekriegt. Ja. Ganz schön.
Mir fehlt noch ein bisschen der Link zwischen dem Künstler Rainer Weber und dem Maschinenschlosser. Also es gab dann diese mittlere Reife, die auf dem zweiten Bildungsweg erreicht wurde, noch in Baden-Württemberg.
Genau, also im Prinzip war es tatsächlich so, also der Link ist vielleicht, das ist eigentlich sehr lustig, irgendwie habe ich mir jetzt bisher noch gar nie so überlegt, aber der Link ist eigentlich, also ich machte mein Fachabi auf der Alwin-Lonke-Straße in Burg-Gramke und das war eine Fachoberschule für Farb- und Raumgestaltung und es gab da ganz viele Fächer, die ich nicht so mochte irgendwie. Und es gab aber ein großes Versprechen, weil die haben eben auch ganz viele Berufsschulen da, dass es ein Projekt gibt, wo man einen Stuhl entwirft und den dann in all diesen Werkstätten, die es an der Schule gibt, bauen kann. So, das hatten die Jahre davor immer gemacht. Und ich habe mich total drauf gefreut, das zu tun. Und an dem Tag, als es losgehen sollte, kam unser Klassenlehrer rein und sagte, naja, er hätte sich überlegt, wäre ja vielleicht ein bisschen viel Aufwand, ob wir nicht lieber Sportunterricht machen wollten. Und dann haben wir abgestimmt und die Mehrheit war für Sportunterricht irgendwie. Und dann dachte ich, ich will jetzt einen Stuhl bauen irgendwie. Hatten wir uns das jetzt überlegt und habe dann irgendwie rumgefragt, wo es denn eine Metallwerkstatt geben könnte. Und kam so auf die Kulturwerkstatt Westin, für die ich ja jetzt auch immer noch dieses Projekt gemacht habe, wo ich dann wahrscheinlich so irgendwie im Herbst, wahrscheinlich im Winter 1991 irgendwie reinstiefelte und irgendwie zu dem damaligen Geschäftsführer Rudolf Wenzel sagte, ich würde total gerne einen Stuhl bauen, ob ich hier mal was schweißen könnte. Und ich glaube, da passte total was. Also diese Kulturwerkstatt hatte so ein Konzept, Kultur für Arbeitnehmer zu inszenieren. Und alles war da, eine super Ausrüstung. Also die ganzen Werkstätten waren eingerichtet, alles super, nur die Arbeitnehmer fehlten. Und als die hörten, dass ich mal Schlosser gelernt habe, war ich quasi das Klientel, was sie brauchten. Und es ging dann relativ schnell, dass ich dort kulturelle Schweißkurse gab. Also ich habe dann erst mal einen Stuhl gebaut und habe geschweißt und habe dann kulturelle Schweißkurse gegeben für ganz viele Leute, die da wöchentlich hinkamen. Und habe dann aber auch schon angefangen, mich für Metallskulptur zu interessieren. Und das war eigentlich sehr schön, weil im Westend, ich meine, also es war natürlich so, dass ich dahin passte und wenn jemand anders nicht passt, hätte jetzt vielleicht auch nicht so klappt. Aber es gab dort auch sehr viel Zutrauen. Also ich weiß nicht, ich glaube, am zweiten Tag, als ich da war, kam Rudolf Wenzel und fragte, ob ich nicht Kurse geben will. Und ich sagte dann, ey, ich probiere vielleicht selber erstmal, ob ich das überhaupt hinkriege mit dem Stuhl. Und wenn ich das dann schaffe, dann denke ich drüber nach, ob ich Kurse geben will. Aber genau, also es gab einfach so ein Zutrauen, was ja auch einen dann schon nach vorne bringt. Und das war dort einfach sehr da. Und ich hatte dann, eben weil ich mich auch für Metallskulptur in dem Rahmen dann interessierte, die Möglichkeit, ein Stahlbildhauersymposium zu organisieren. Das war dann wahrscheinlich 1993 oder so, wo dann ganz viele Stahlbildhauer aus dem norddeutschen Raum kamen, also aus Ostfriesland, Leonhard Wübener, also auch so Leute, die damals schon eigentlich richtig einen Namen hatten. Ich war immer total verwundert, dass die kamen und fand es aber super. Und habe dann mit denen zusammengearbeitet. Also es muss 94 gewesen sein, weil lustigerweise, ich habe dieses Stahlbildhauersymposium organisiert und habe da mitgemacht und bin zeitgleich zur Aufnahmeprüfung in der HFK gegangen, wo ich dann blöderweise durchfiel. Das war dann so ein bisschen deprimierend, weil ich kam da zurück, war gerade durchgefallen und machte jetzt an dem Symposium weiter mit.
Nochmal für die Abkürzung nicht kennen, HFK ist Hochschule für Künste.
Genau,
Hochschule für
Künste, genau.
Du hattest also nach dem Fachabi vor dort...
Genau, ich hatte mich für verschiedenste Sachen beworben, unter anderem auch für Metallgestaltung in Hildesheim und so. Wobei irgendwie wurde mir dann schon klar, ach, eigentlich finde ich irgendwie Bremen so nett, dass ich eigentlich hier bleiben will. Und diese Skulpturen, diese Richtung, in Richtung Skulptur was zu machen, fand ich damals auch sehr viel spannender eigentlich.
Und kannst du es heute verstehen, warum du damals durchgefallen warst? Oder ist es...
Nee, das war sagen wir mal, an der Kunsthochschule ist ja schon so, dass man diese Aufnahmeprüfung macht, aber eigentlich geht man ja vorher zum Professor, bei dem man studieren will und zeigt ihm mal seine Sachen. Und das habe ich gemacht bei Bernd Altenstein, der war nur, als diese Aufnahmeprüfung war, eben nicht da. Der war mit seiner Klasse in Österreich und ich hatte dann Waldemar Otto, den ich eigentlich für einen sehr guten Bildhauer halte, aber der schon auch eher so ein... der Chef da halt war und das war, also ich kann mich eigentlich nur noch an dieses Gespräch mit ihm erinnern. Also wir mussten halt eine Mappe abgeben, haben dann 2 Tage da modelliert und wir mussten ein plastisches Objekt abgeben. Und ich habe eben so ein Teil abgeben, was ich auf dem Schrott gefunden habe. Es war so ein Flansch aus Stahlguss, total verrostet und es sah eben aus wie ein erigierter Penis irgendwie, war aber ein technisches Bauteil. Und dann nahm er dieses Ding irgendwie so halb angewidert bei dem Gespräch in die Hand und fragte mich, ja und was denn jetzt das hier wäre? Und dann sage ich, ja, habe ich auf dem Schrott gefunden. Dann sagte er, und dann haben sie es zur Kunst erklärt. Und dann sagte ich halt, nee, eigentlich nicht, aber ich habe mir Gedanken gemacht, das ist ja ein technisches Bauteil, und aber alle sehen auch, was das ist. Und also das haben Leute konstruiert, also da waren welche im Konstruktionsbüro, die haben da Penisse an ihre Zeichenbretter gemalt. Und dann gab es in der Gießerei welche, die haben die Dinger gegossen. Haben die sich jetzt alle kaputt gelacht dabei oder fiel das denen gar nicht auf? Also wie ist denn eigentlich so eine ganz offensichtliche, eigentlich obszöne Form? Ja, also obszön. Aber wenn die durch so einen technischen Prozess geht, ich meine, was passiert denn da? Also diese Gedanken fand ich eigentlich lustig. Das fand Waldemar Otto aber nicht so interessant.
Hat ihm nicht gereicht.
Nee, ja, ist auch okay irgendwie. Ich glaube, also wenn ich bei ihm studieren sollen hätte, wäre das auch nicht so gut gegangen, glaube ich. Also es war dann hinterher schon sehr viel freier.
Wo warst du dann?
Ich habe erst bei Yushi Takeoka, der war damals auch Professor für Plastik an der HFK.
Also bist du doch dort in die HFK reingekommen?
Ja, ich habe dann ein Jahr später das Gleiche nochmal gemacht.
Und dann hat es geklappt.
Und dann hat es geklappt, ja.
Aber es war erstmal ein Tiefschlag, oder? In dem Augenblick.
Ja, klar. Natürlich, durch Prüfungen zu fallen, ist erstmal nicht so lustig. Nee. Aber ich habe es ja dann trotzdem geschafft, das ein Jahr später. Also es war auch tatsächlich, ich kannte Leute in der Klasse auch, die mir halt von Bernd Altenstein gesagt haben, dass er mich genommen hätte. sozusagen, also das hört man dann immer über Dritte irgendwie, weil er kann es ja nicht sagen, weil es ist ja eine Prüfung sozusagen, dass er mich genommen hätte. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, dann probiere ich es halt nochmal so. Wenn die jetzt gesagt hätten, du hast nie eine Chance, dann hätte ich es wahrscheinlich gelassen, ja.
Und ab wann wusstest du, dass du Künstler werden willst?
Also ich habe schon ganz früh zeichnet, ich habe ganz früh auch Comics zeichnet. Das ist vielleicht auch so eine Parallele, also mit meinem Bruder mit diesem Buch. Also ja. Es gab früher eben in dieser Kollektivbäckerei so ein Faltblatt. Das war Boris Becker spricht mit König Kunde, also Boris Becker in dem Fall mit Ä geschrieben. Das war mal ein Tennisspieler und bei uns war der aber eben der Bäcker. Der hatte so eine Bäckermütze aus, war so eine Comicfigur. Und der trat das erste Mal in Erscheinung, als Tschernobyl war.
Das war diese Atomkraftwerkkatastrophe.
Genau, als diese atomare verseuchte Wolke, ich weiß gar nicht, 86 glaube ich, genau war, da hat dieses Bäckereikollektiv eben beschlossen, dass es ab jetzt kein Süßwarensortiment mehr gibt. Da fiel dann plötzlich ein Drittel des Umsatzes weg, aber sie fanden, sie können nicht eine Bioproduktion machen und behaupten, das wäre gesund und da irgendwie dann radioaktiv verseuchte süße Stückle, wie man in Winnenden sagen würde, irgendwie unter die Leute bringen. Und das musste halt erklärt werden. Und das wurde dann in Form von so einem Gespräch eben erklärt. Da habe ich ganz viele Comics gezeichnet, schon mit zwischen 14 und 16. Und also, dass ich irgendwas in der Richtung machen will, wusste ich schon sehr früh irgendwie, glaube ich. Also wusste ich wahrscheinlich auch mit 10 schon, schätze ich jetzt mal so.
Und sag, wie war das für dich mit ohne Mama? Warum ist sie denn gestorben?
Die hatte Krebs.
War schwer, oder?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es irgendwie schwerer ist für ein Kind. Also als Siebenjähriger ist eigentlich, also sind 4 Wochen eigentlich auch eine Ewigkeit. Also wenn jemand in Urlaub fährt für 4 Wochen, dann verabschiedet man sich als Siebenjähriger von dem und erwartet eigentlich nicht, den wiederzusehen, weil 4 Wochen so eine unendliche Differenz sind. Von daher, ich bin immer so ein, also ich glaube, das Eigentliche, klar, zu dem direkten Zeitpunkt war schwer, finde ich schon. Aber ich glaube, das eigentlich Schwierige war so, dass meine Mutter halt eigentlich in der Familie so für die ganzen Außenkontakte zuständig war. Also alle Sozialkontakte liefen da drüber und mein Vater hatte dann irgendwie so ein Jahr später wieder eine Freundin, mit der kam ich auch bestens klar. Die zog auch bei uns ein, aber also bei uns war es eigentlich immer so, meine Mutter war halt die Chefin. Die war eigentlich der Haushaltsvorstand. Also wenn bei uns jemand Auto fuhr, dann war es meine Mutter und nicht mein Vater. Und im Endeffekt, es ist nach außen hin, wurde zwar so ein bisschen der Schein gewahrt, aber eigentlich, wo es lang ging, sagte meine Mutter so. Und da fehlte dann schon ganz schön jemand, klar.
Und die Stiefmutter wurde dann auch wie so eine Mutter, Ersatzmutter für dich? So was Anerkennung, Wärme, Nestwärme, Beistand betraf?
Ja, nee, nicht so, also irgendwie so richtig Ersatz, also ich hatte mit meinen Brüdern aber auch genug Familie eigentlich so, also das war gar nicht, ich fand die nett und die war auch nett zu mir und das war alles gut und so, aber so richtiger Mutterersatz wurde das irgendwie nie. Aber vielleicht auch, weil ich es gar nicht suchte. Also ich glaube, sie hätte das irgendwie für sich, wobei sie war auch eine völlig andere Person als meine Mutter. Also viel weniger raumfüllend, würde ich mal sagen.
Ja. So. Gut. Ja. Apropos raumfüllend. Wir sind reif für den Koffer, lieber Rainer Weber. Neben dir steht dieser schöne, schicke alte Lederkoffer. Du darfst einmal da reingucken und was aus dem Raum rausnehmen und sagen, warum du dich für dieses Teil entschieden hast und für kein anderes. Und einfach deinem Bauchgefühl folgen. Ja, es ist immer schwer. Die Entscheidung für eine Sache ist die Entscheidung gegen alle anderen.
Ja,
aber
das stimmt. Naja, ich nehme mal das Bild hier.
Was ist da drauf?
Da brauche ich noch mal kurz meine Brille. Okay. Ich habe es nur so.
Aber der Impuls, es zu nehmen, war?
Dass alle anderen Sachen mir irgendwie noch unsinniger oder unlogischer erschienen. Also ich habe hier jetzt so einen Rahmen, einen goldenen Rahmen mit einem Schwarz-Weiß-Foto drin, wo ganz viele Kinder im Kreis stehen und irgendwie tanzen und eine Frau daneben, die an der Hand hat. Ach, ich glaube, ich habe es eigentlich genommen, weil ich habe 2 Kinder, 2 Söhne, die sind mittlerweile schon eigentlich groß. Also nicht eigentlich, sondern die sind schon groß.
Sind schon erwachsen.
Genau, einer ist auszogen, der andere ist 18, wohnt noch bei uns, macht sein Abi nächstes Jahr. Und lustigerweise, also früher, ich wohnte auch in Walle irgendwie schon in der Bremerhavener Straße in der WG und alle in der WG wollten Kinder außer mir. Und zwar, die wollten so richtig einen Haufen Kinder. Und ich wollte eigentlich keine Ahnung. Ich hatte mir auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Gedanken drum gemacht. Und der Einzige, der jetzt im Endeffekt von uns allen Kinder hat, bin ich. Und ich bin sehr froh um die, naja, sagen wir mal, es war so halb eine Entscheidung, halb bin ich da irgendwie reingeschlittert irgendwie, wie das halt so ist. Also meine Freundin wollte auf jeden Fall Kinder und von daher genau musste das dann sein. Und ich habe es aber noch nie bereut. Ich finde es eher, also es hat mein Leben sehr bereichert, macht sehr viel Spaß, auch jetzt irgendwie, wo die groß sind, noch mit denen Dinge zu machen. Mit dem einen habe ich gerade zusammen in Süddeutschland eine Brennerei übernommen. Also wir brennen jetzt einmal im Jahr ernten wir Obst, da fahren wir da runter Ende Oktober, ernten Äpfel. Und dann im Winter fahren wir nochmal runter eine Woche und brennen aus den Äpfeln Schnaps. Genau, es macht einfach wahnsinnigen Spaß. Deshalb habe ich, glaube ich, dieses Bild mit den Kindern gewählt.
Vielen Dank. Cool. Jetzt haben wir schon ganz schön viel. Und was gibt es sonst so gerade aktuell, was dich beschäftigt, was dich umtreibt, was Themenbereiche in deinem Leben sind? Also Kinder ist eins, erwachsene Kinder zu haben.
Ja.
Kunstprojekte zu machen ist ein anderes.
Mhm.
Was gibt es noch? Was dich beschäftigt, womit du deine Tage füllst, was von dir will, wo du was willst, wo du auch was erreichen willst, wo du ambitioniert bist.
Ach, also sagen wir mal, dieses Verreisen mit dem gelben Bus, von dem du da vorher sprachst, also das war früher mal ein Krankenwagen in Hannover und jetzt ist unser Campingbus, damit rumzufahren, beziehungsweise ich habe vor, naja, 6, 7 Jahren mit Kitesurfen angefangen, da irgendwie übers Wasser zu brausen. Was mich beschäftigt irgendwie.
Was dich begeistert.
Ja, was mich auch begeistert, aber letztlich ist natürlich irgendwie eher so ein Ausgleich. Also wo ich mich, sagen wir mal, kopfmäßig sehr, sehr viel mit beschäftigt habe, wir haben eine Photovoltaikanlage bei uns aufs Dach gebaut und so eine Art energetische Umstellung unseres Hauses in Walle da zu machen, ist was mich verblüffend begeistert. Also ich habe sonst oft für technische Dinge, also oft langweile ich mich da. Das finde ich wirklich eine total interessante und auch, also ich habe auf dem Handy so eine App, wo ich dann sehe, wie viel Strom produziert das Ding jetzt irgendwie. Ich finde es super und ich finde auch, also das ist aber auch nur der halbe Punkt, also weil ich sehe auf dieser App auch, wie viel Strom verbraucht unser Haushalt. Und das war bisher eigentlich für uns oder für mich so ein total undurchsichtiges Ding. Also ich hatte da nie eine Ahnung von, habe mich auch nie dafür interessiert. Jetzt, wo ich das irgendwie über einen Handgriff sozusagen mir angucken kann, finde ich super. Also es wird jetzt auch wieder nachlassen. Das Ding ist relativ neu. Deshalb gucke ich da relativ oft drauf.
Aber was hast du festgestellt? Es ist tatsächlich so, dass ständig Strom von euch verbraucht wird? Oder, ja. Oder was meinst du, was dich so ein bisschen überrascht hat?
Ja, nee, ich hatte nie, also ich wusste zum Beispiel nicht, wie viele Kilowattstunden verbrauchen wir denn so im Durchschnitt am Tag. Ja, ja. Wenn mich vor einem halben Jahr jemand gefragt hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich mich nie mit beschäftigt, interessiert mich
auch nicht. Und auch wofür, ne?
Genau.
Dann ist ja der Kühlschrank.
Ja.
Vielleicht ein paar Uhren.
Ja, klar. Wobei, also ich bin jetzt nicht, genau, also ich glaube, meine Intention ist jetzt nicht wahnsinnig zu sparen, sondern ich, also ich möchte es eigentlich wissen, klar, wenn mir irgendwas, also vielleicht sage ich jetzt öfters nochmal zu jemandem, er soll doch bitte das Licht ausmachen oder so, aber eigentlich, also ist Sparen gar nicht so meine Intention, sondern einfach, dass da so ein dunkles Feld, was sich in unserem Haus befand, irgendwie sich für mich jetzt plötzlich öffnet, fand ich, es hört sich auch sehr banal an, wenn ich es jetzt so sage, kommt es mir noch mehr so vor, aber es war tatsächlich was mich begeisterte und wo ich irgendwie auch Lust hatte und auch habe, weiter mich irgendwie ein Stück weit mit zu beschäftigen.
Habt ihr einen Speicher? Oder?
Ja, wir haben auch einen Speicher.
Hm? Für die Elektrizität?
Genau. Mhm. Und also ich meine, wir haben jetzt wirklich eine kleine PV-Anlage, aber wir haben von der Menge her jetzt eigentlich den Strom erzeugt, den wir das ganze Jahr verbrauchen. Also wir können natürlich den nicht nutzen, weil der eben zu einer bestimmten Zeit, auch mit Speicher, kommt mir ja nicht zu 100%. Aber im Prinzip haben wir jetzt so viel, wie wir normalerweise im Jahr verbrauchen.
Jetzt heißt Mitte August.
Genau. Das finde ich schon ziemlich cool eigentlich. In diesem eigentlich ja eher als dunkel verschrienen Norddeutschland, dass das so geht.
Ja.
Also das heißt für mich sozusagen im Umkehrschluss, eigentlich haben wir stromtechnisch kein Erzeugungsproblem, sondern wir haben Speicherprobleme. Aber keine Ahnung, genau, also so, über sowas denke ich dann nach.
Ja, schön.
Aber ich bin da gar kein Fachmann.
Ja. Es ist, aber so geht es ja vielen.
Ja.
Die für irgendwie Häuslebesitzer sind. In Bremen haben wir ja, glaube ich, rund die Hälfte der Menschen wohnen in ihrem Reihenhäusle. und haben da ihr eigenes Haus und haben da die eigene Verantwortung auch auf den Schultern. Und
ja, ist das, schon das ist natürlich auch der schwäbische Traum eigentlich. Also es war tatsächlich so, dass ich, als ich aus Stuttgart hierher kam, ich fand es total super, dass die Struktur hier tatsächlich ein bisschen so ist, dass sehr viel Wohneigentum in Besitz ist und dass das mittlerweile hat sich ein bisschen gewandelt, aber es war ganz lang einfach sehr erschwinglich, hier irgendwie ein kleines Haus zu kaufen. Also mir entspricht das total. Also weil ich, wenn ich da eine Wand einreißen möchte, dann kann ich das tun. Das also gibt für mich einfach gar nicht, ich reiße ja echt selten Wände ein, aber schon allein dieses Gefühl, dass ich es könnte, macht mit mir was so.
Ja, und gibt es so Momente mit dem gelben Bus, die du nie vergessen wirst, die dir jetzt auch sofort einfallen, was ganz besonders kostbare Augenblicke waren, als du unterwegs warst? So unvergessliche Juwelen, die du in deinem Herz...
Ja, wobei, die kann man jetzt nicht beschreiben. Ich meine, jetzt könnte man mit so Klischees ankommen, da war hinten das Meer und so.
Ja.
War auch so. Mhm. Oder was weiß ich, wir lagen auf dem Dach rum und vorne war das Meer. Aber das ist natürlich, also es lässt sich so nicht erzählen.
Schlecht in Worte fassen, ja.
Genau. So, ich fand eher, also es war tatsächlich so, dass ich diesen Bus gekauft habe, als unser älterer Sohn 18 wurde, weil ich dachte, ich baue den mit dem zusammen aus. Dann sagte der mir, dass er gar keine Lust hat, mit mir einen Bus auszubauen. Ist ja auch, also, und dann fiel mir aber auch, naja, gut, dann habe ich jetzt halt sozusagen was ich eigentlich will, auf ihn projiziert. Und dann ist eigentlich gut, dass er mir das gesagt hat. Und dann musste ich den halt ausbauen. Mhm. Und mir ging es dabei so, dass ich das auch super fand, lang drüber nachzudenken, wie baue ich denn jetzt aus? Weil es hat sowas, also im Prinzip hat es auch was von Bildhauerei, weil man schafft eigentlich so Raumsituationen. Also ich habe da immer in so Raumsituationen gedacht. Also die Küche kann man seitlich rausziehen und dann steht unten jemand, der kocht. Und hinten gibt es Bett, da liegt dann jemand auf der halben Höhe und auf dem Dach gibt es noch so eine Sitzgelegenheit, da kann dann jemand sitzen und durch das Dachfenster gibt es so Blickachsen. Also die sehen sich auch alle dabei und es wird ganz gemütlich und so. Also im Prinzip in diesen Raumdimensionen zu denken, genau, fand ich dabei besonders spannend und hat mich da eigentlich motiviert. Vielleicht hat dieses Energiethema ja auch so eine räumliche Dimension. Da muss ich mal drüber nachdenken, ob da nicht auch sozusagen eigentlich eine Skulptur drin versteckt ist.
In der Energie, in der elektrischen, ja?
Ja.
Lass mich wissen, was bei rausgekommen ist, wenn du zu Ende gedacht hast. Und dass du immer genug zu tun hast, ist für dich nichts, was dich besorgt. Du bist ja nicht festangestellt, oder?
Nee, ich bin nicht festangestellt. Also aber es ist tatsächlich so, in Bremen, also ich habe lange für die Uni gearbeitet, da habe ich letztes Jahr aufgehört, weil die eine Umstrukturierung im Studiengang, in dem ich gearbeitet, also ich habe da Veranstaltungen im Bereich Kunstpraxis gegeben. Und eigentlich bin ich da sehr entspannt, weil ich habe eben immer die gleichen oder
ähnliche.
Ich habe viele ähnliche Auftraggeber. Ich weiß, ich habe ein großes Netzwerk in Bremen. Das ist einer der großen Vorteile an Bremen, dass man für ein Netzwerk gar nicht so lange braucht, weil es eben gar nicht so groß ist.
Und muss man dich eigentlich kennen? Rainer Weber, ist das ein Name, der einem ein Begriff sein darf, / kann, / muss? Also wenn man aus welchem Bereich kommt, muss man ihn kennen? Oder hast du diesen Anspruch nicht?
Nee, den Anspruch habe ich nicht. Mhm. Also, beziehungsweise da habe ich, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht. Ja. Also, ich meine, jetzt, wo ich hier bin, werde ich natürlich berühmt, dann muss man den Namen kennen. Aber
so ist es.
Ansonsten, keine Ahnung. Nee, habe ich da wirklich einfach nicht. Also, ich bin eigentlich eher ein bisschen öffentlichkeitsscheu auch wenn das, was ich jetzt hier mache, dem ein bisschen widerspricht.
Aber es geht dir mehr um das, was du machst und nicht so sehr um dich.
Ja, also es hängt auch immer sehr stark von dem ab, was ich da so tue irgendwie. Also gerade bei dem Projekt am Bismarck ging es mir tatsächlich so, dass ich so das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht ein Aktivist im Bereich Kolonialismus. Meine bisherige künstlerische Laufbahn hatte zwar immer auch politische Akzente, aber die hatten mit Kolonialismus nichts zu tun. Und das war jetzt ein Zufall über diese Ausstellung im Hafenmuseum. Deshalb möchte ich mich eigentlich als Künstlerpersönlichkeit in dem Rahmen ein bisschen zurückhalten. Wenn ich diese Skulpturen präsentiere, dann werde ich das natürlich nicht tun. Dann gibt es natürlich eine Eröffnung und da stehe ich dann auch im Mittelpunkt. Das, finde ich, muss dann auch ein Stück weit sein. Wobei grundsätzlich ist schon eher so, dass ich mich nicht wahnsinnig drum reiß, Reden zu halten.
Aber du empfindest schon so, dass du die Anerkennung und den Respekt bekommst und auch die im wirtschaftlichen Sinne Ausgleich für deine Mühen, dass alles für dich so im Lot ist.
Ja. Ja, total. Also es ist irgendwie, ich habe tatsächlich sehr unterschiedliche Gewinne, die ich so übers Jahr, also über die Jahre erziele. Ich habe manchmal sehr viel und manchmal sehr wenig. Und man braucht so ein Stück weit auch vielleicht gute Nerven. Wobei, also Bremen hat wahnsinnig viele Vorteile. Also ich finde, für Künstler, die eben jetzt sich nicht gerade an der Weltspitze befinden, hat Bremen wunderbare Arbeitsbedingungen. Ich habe ein super schönes Atelier, was sehr bezahlbar ist. Im Güterbahnhof, wo noch 200 andere Künstler arbeiten und was wirklich ein super Kreativort ist. Ich habe ein Haus, muss also keine Miete zahlen.
Ganz gute Bedingungen.
Genau, ganz gute Bedingungen. Ich hatte mit meiner Freundin auch immer irgendwie dieses Ding, dass ich jetzt nicht der Haushaltsernährer bin, sondern wir uns das teilen irgendwie. Ja. Das war, aber da mussten wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, das war eigentlich völlig klar. Also so wie wir uns die Kinder halt auch teilt haben.
Und dass ihr auch nicht mehr braucht, als ihr braucht.
Also lustigerweise, ich habe ja tatsächlich, also ich habe an Autos eigentlich meine Traum, oder an Fahrzeugen meine Traumfahrzeuge. Ich habe mir jetzt so ein Elektrolastenrad kauft, so ein kleines. Damit fahre ich so gern durch die Gegend. Also ich würde es nicht gegen einen Porsche tauschen.
Mhm. Ja. Wir sind drei für die großen Fragen des Lebens, lieber Rainer. Mhm. Da kommen sie. Du darfst dir wieder drei Zettelchen auswählen.
Was, auch drei, ne?
Ja.
So. An wen oder was haben Sie Ihr Herz verloren? Ah, gerade besonders an unseren Hund, Efi.
Was ist das für einer?
Das ist so ein Mischling, Bearded Collie. Also sagen wir mal, Herz verloren, aber es fiel mir irgendwie tatsächlich auf, dass ich fuhr dem letzten eine Woche nach Süddeutschland, dass ich mich von unserem Hund am allerschwersten, also weil der guckte mich so treudoof irgendwie von hinter der Tür an, am allerschwersten verabschiede.
Tja, schön.
Genau, also... Und zumindest gerade ist das so.
Ja. Und er freut sich auch immer so, wenn man nach Hause kommt.
Ja, manchmal so, manchmal so.
Wenn man Essen serviert.
Ja. Welche guten Vorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Werden Sie vermutlich nicht umsetzen? Ich hatte gar nicht so richtig gute Vorsätze tatsächlich. Also ich hatte vielleicht so ein bisschen was Ähnliches. Also ich hatte bei einer Veranstaltung an der Uni, also bei den Veranstaltungen in letzter Zeit immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie läuft es nicht so gut mit diesen Kunstpraxisveranstaltungen und hatte mir so ein bisschen selber die Schuld dafür gegeben. Oder beziehungsweise dachte halt, ich muss mal gucken, wer ist denn jetzt? Also vielleicht bin ich auch einfach in der Motivation von Menschen gar nicht so richtig brillant und habe dann mich aber von Enzo, also von meinem älteren Sohn, coachen lassen. Der studiert ja gerade. Also eigentlich ist er sozusagen von der anderen Seite und der weiß es natürlich besser als ich dann irgendwie, was man so als Studierender braucht und wie man so motiviert werden möchte. Und genau, habe mit dem richtig lange Gespräche geführt, was ich denn besser machen kann. Habe das dann getan, habe es also sozusagen umgesetzt, hat aber nicht so richtig viel genutzt. Von daher liegt es wohl doch nicht nur an mir.
Ja.
Genau, also aber ansonsten eigentlich, ich hatte jetzt nicht vor, Rauchen aufzuhören oder irgendwie sowas. Also.
Mehr Sport, der Klassiker schlechthin.
Ja, also da kommt auch wieder der Hund ins Spiel, mit dem laufe ich einmal am Tag um den See irgendwie, das finde ich ist eigentlich ganz, ganz genug Sport.
Ja, den habt ihr erst seit diesem Jahr?
Nee, seit Corona, also seit 3 Jahren. Wann sind Sie verführt worden im Leben?
Rainer, jetzt wird's spannend. Wann bist du verführt worden?
Wann bin ich verführt worden?
Erzählen kannst.
Ja, was ich nicht erzählen kann, würde ich auch nicht erzählen.
Gut.
Ich glaube, ich wurde tatsächlich von meiner Freundin dazu verführt, Kinder zu kriegen.
Ja, das hat es vorhin schon mal angedeutet, genau. Dass du das gar nicht so da...
Ja, genau. Also der war das schon, glaube ich, immer klar, dass sie gern Kinder haben will. Und ich hatte da immer so ein bisschen Horror vor, also vor diesem Verantwortung übernehmen und wie wird denn das und so lang. Und da wurde ich irgendwie dann doch irgendwie zu verführt und genau. Sie hat es auch ganz nett gemacht eigentlich. Also ich hatte durchaus die Wahl, aber am Ende wollte ich dann.
Super. Schön. Ach, schön. Und dass es für dich wertvoll und toll ist, hast du ja schon erzählt.
Ja.
Was fehlt uns noch? Fehlt dir noch was? Willst du noch was loswerden?
Nö, eigentlich.
Ich finde es auch ziemlich rund. Man könnte jetzt fast meinen, Rainer, bei dir ist so alles in Butter. Oder gab es auch mal Schicksalsschläge? Abgesehen von dem frühen Tod der Mama wegen Krebs.
Ja. Ja. Fällt mir jetzt gerade nicht so richtig was ein. Muss ich tatsächlich sagen. Also es gab natürlich immer irgendwelche Sachen und irgendwie, keine Ahnung, wo man sich Sorgen macht, wo irgendwer krank ist oder so. Aber eigentlich was richtig Schlimmes ist mir gefühlt seitdem nicht mehr passiert.
Und die Pandemie hast du auch ganz gut überlebt?
Ja, also das war irgendwie, meine Kinder waren plötzlich wieder daheim. Wir waren auf einem Haufen, wir waren, hatten Platz, haben einen Garten. Also das war schon eine sehr privilegierte Pandemie für uns. So, also es war, genau. Also wir haben
musstest du Soforthilfen beantragen dann?
Nee, musste ich nicht. Es gab dann tatsächlich irgendwann dieses, also Soforthilfen, weiß ich gar nicht, ob ich das können hätte, habe ich mich jetzt gar nicht erkundigt. Es gab für Künstler so ein Stipendium vom Senator für Kultur. Das habe ich tatsächlich beantragt und auch bekommen. Ansonsten, naja, war eigentlich, gab es jetzt an Zuschüssen oder so nichts. Wobei es war tatsächlich so, was auch wirklich super war, dass im Prinzip alle Auftraggeber, die ich damals hatte, im Prinzip bei der Stange blieben und die Projekte, die ich für die realisieren sollte, entweder ganz stark zurückschraubten und sie aber trotzdem voll zahlten, so, also eben so weit zurückschraubten, was ging. An der Uni war es so, dass wir die ersten Veranstaltungen über WhatsApp machten, weil ich kam mit diesen Programmen, die da an der Uni angeschafft hatten, überhaupt nicht klar, die Studierenden nebenbei auch nicht. Also es war so...
Man improvisierte ein bisschen.
Genau, man improvisierte total. Also ich glaube, so datenschutzrechtlich war das nur so mittelerlaubt. Aber genau, also es passierte was irgendwie. Und,
ging voran.
Genau, es gab auch lustige neue, also Korrektur von Kunstwerken über WhatsApp-Videos zu machen, fand ich schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Vor allem kann man sich das dann ja Jahre später immer noch angucken. Das ist normalerweise nicht so. Genau, ja, also von daher war die Pandemie für mich eigentlich jetzt wirklich nicht so schlimm. Es war auch so ein bisschen, also am Güterbahnhof, wo ich arbeite, also ich habe eben eine von diesen Hallen, wo diese Rampen davor sind. Und zwar immer so, eigentlich durfte man ja sich nicht mit Menschen treffen, aber wenn ich aus meiner Halle laufe und nach rechts gucke oder nach links, dann saß da vielleicht auch ein Kollege von mir und dann konnte man sich doch ein bisschen unterhalten.
Mit Abstand.
War ja auch Abstand dazwischen und es war ja auch nicht klar, arbeiten wir jetzt oder verbringen wir hier unsere Freizeit. Also auch die Polizei, die da doch öfters mal vorbei patrouillierte, denen war das offensichtlich auch nicht klar, von daher war dann alles in Ordnung und so. Also wobei ich schon auch weiß, dass es vielen Leuten, also gerade in Valle gab es, glaube ich, schon ganz schön harte Szenarien von Leuten, die auf engem Raum wohnen, wo es viele Kranke und zum Teil auch tatsächlich einige Tote gab, wo man schon irgendwie dann auch wieder den Ernst der Lage eigentlich so mitkriegte, der bei uns tatsächlich einfach nicht zu spüren war.
Mhm. Lieber Rainer Weber, 54 Jahre jung, das Herz gestohlen bekommen von einem Wauwau jüngst. Wenn du so einen Strich ziehst, wenn du so eine Nussschale packst oder in eine kleine Skulptur, wie würdest du sagen, was macht es aus? Was ist die Geschichte deines Lebens? Das ist immer die letzte Frage, tut mir leid.
Okay, die ist ganz schön kompliziert, die Frage. Was ist die Geschichte meines Lebens? Ja, irgendwie, also sagen wir mal, ja lustigerweise, also aus Süddeutschland weggegangen zu sein, um dann an so einem ganz anderen Ort zu verharren. Also ich meine, ich bin jetzt seit 35 Jahren in Bremen, habe mit dem Domshof, auf dem ich ja jetzt öfters rumsaß, auch entdecke ich wieder völlig neue Bereiche von Bremen, finde es hier eigentlich super. Also habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es war eine wirklich gute Entscheidung, das damals zu tun, so. Und auch das Hierbleiben war eine gute Entscheidung. Ich mag das wirklich, also diese Mischung aus, ja, also es ist ja, außerhalb von Bremen denken alle, das wäre eine Großstadt irgendwie. Und irgendwie ist es nicht, aber es hat trotzdem ein Kulturangebot, was eigentlich eine Großstadt würdig ist, auf jeden Fall. Ich fand es auch, ich glaube, dieses nach Bremen kommen zu sein, ist schon einer der wichtigsten Aspekte, neben dem mit meiner Freundin zusammen zwei Kinder zu haben und genau. Ja.
Und dich künstlerisch auszuleben.
Ja, und das machen zu können, was ich eigentlich will. So, also es
und
war
davon
tatsächlich,
sogar noch leben zu können.
Ja, genau. Also das war tatsächlich ein Punkt, wo ich ganz früh auch schon totalen Horror hatte. Also ich war bei dem Motorenhersteller da in Untertürkheim nach meiner Ausbildung noch 3 Monate am Band tatsächlich. Und ich dachte, also wenn ich das machen muss, dann... Also auf so ein Leben habe ich, das kann ich nicht, also das kriege ich nicht hin, irgendwie mich da im Dreischichtbetrieb 8 Stunden an eine Maschine zu stellen und immer das Gleiche zu machen. Also genau, von daher, wobei es war dann auch, ja, also es hätte glaube ich auch andere Möglichkeiten für mich geben. Ich glaube, dass ich so eine Grundzufriedenheit habe, die eigentlich auch in anderen Berufen Also ich habe meinen Zivildienst in der Altenpflege gemacht und da hatte ich dann immer schon auch so ein bisschen das Gefühl, so eine Sicherheit zu haben. Also wenn es mal hart auf hart kommt und meine ich jetzt irgendwie mir die Käsebrötchen für meine Kinder nicht mehr leisten kann, dann kann ich immer noch in zum Beispiel in den Pflegebereich oder sowas gehen. Damit kann ich gut leben irgendwie mit so einem industriellen Bereich, also mit Arbeiten im Akkord oder so, eher kann weniger. Ich nicht leben. Ja. Von daher bin ich eigentlich, also...
Und du hast so eine Grundentspanntheit.
Hab ich?
Ich finde, ich finde schon.
Ja.
Vielleicht liegt es auch an diesem Dialekt, an diesem an der Akzent, sagt man, ne? Ich finde, du strahlst so was Urgemütliches aus.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, Schwäbisch gilt ja wahrscheinlich nach Sächsisch so als der unbeliebteste Dialekt in Deutschland. Von daher weiß ich nicht, ob das so eine Grundgemütlichkeit ausstrahlt. Aber ja, gut.
Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass du zu Gast warst bei Eine Stunde Reden. Und wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Folge, warum sich diese angehende Fluglotsin ihren Dialekt abgewöhnt hat. Einfach anklicken in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Stell dir vor, du bist mehr oder weniger prominent und zu einem vielversprechenden Podcast eingeladen. Du denkst, du gehst da auf ein paar Drinks hin und quatschst ein bisschen über dies und das und dann steht plötzlich deine Mutter in der Tür. Der Podcast vom Saarländischen Rundfunk mit Unterstützung des WDR heißt nämlich in Wirklichkeit OMG, meine Mutter. Donja Farahani überrascht ihre prominenten Talkgäste und bringt sie damit ganz schön aus der Fassung. Immer freitags eine neue Folge in der ARD Audiothek.